Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Unsere Väter, wie sie ihre Töchter prägen, von Anke Schäfer.
Meine früheste Erinnerung. Ich sitze bei meinem Vater auf dem Arm. Er trägt seine braune Wildlederjacke. Dieser feine, leichte Lederduft. Vaterduft. Ich bin so 2 Jahre alt. Wir sind hier reingegangen in dieses große Krankenhaus und jetzt stehen wir vor einer riesigen Scheibe. Auf der anderen Seite der Scheibe hebt uns eine Krankenschwester ein Kind entgegen. Meine Schwester. Wir freuen uns beide sehr. Das ist meine früheste Erinnerung. Dieses Sitzen auf dem Arm meines Vaters. Dieses Geborgensein.
Das ist so gewesen, ja, das stimmt. Da habe ich dich auf dem Arm gehabt, das stimmt auch. Und hinten war die Schwester und die hat uns das Kind nicht gegeben.
Warum? Keine Ahnung. Aber in jedem Fall waren wir da zusammen, mein Vater und ich.
Wir beide haben uns immer gut verstanden, aus meiner Sicht. Und ich meine, wir waren immer ein Herz und eine Seele, wirklich. Was natürlich nicht ausschließt, dass wir Streit hatten. Aber ich war dir immer von mehr als von Herzen zugetan.
Mein Vater hat mich sehr geprägt. Und das, obwohl er viel gearbeitet hat. Unter der Woche kam er oft spät nach Hause, aber wenn er früher kam, dann war er für uns da. Am Wochenende haben wir immer was unternommen. Im Winter Museen abgeklappert, im Sommer gewandert. Wir haben Frösche und Molche gefangen. Wir haben Papierschiffchen gebastelt und er hat uns lange Stöcke geschnitzt, um sie zu lenken. Das Skifahren hat er uns an einem Hang um die Ecke beigebracht und am Abend hat er uns Geschichten vom Zwerg Laurin und vom Wassertröpfchen erzählt. Wir konnten nicht genug davon kriegen. Der perfekte Vater eigentlich.
Mein Vater ist für mich ein sehr wichtiger Mensch. Er war früher viel zu Hause, sehr präsent. Mein Vater ist ein sehr positiver Mensch. Er hat der ganzen Familie sehr viel Vertrauen gegeben. Er hat selber ein großes Selbstvertrauen. Und ich glaube, auch mein Vertrauen in die Welt und in mich selber habe ich von ihm.
Mein Vater ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben, aber ich habe, ich glaube, mein ganzes Leben lang nach ihm gesucht. Der stand mir niemals zur Verfügung, hat sein eigenes Leben gelebt. Ich als Kind habe mich immer als Ballast gefühlt.
Mein Vater war eine wesentliche Figur in meinem Leben, die immer vorausgegangen ist, wie Vorreiter war, Übervater war, konnte alles. Als Kind hatte man das Gefühl, er kann alles. Er weiß alles, er hat alles schon gesehen. So, einer, zu dem man hochgeguckt hat. Man hat sich sicher gefühlt da drin, beschützt und wusste schon von Anfang an, dass man froh war, dass man kein Sohn ist. Weil man das Gefühl hatte, als Mädchen kannst du da hochgucken. Als Sohn ist das eine andere Sache. Dann hättest du das Gefühl gehabt, du hättest da ranreichen müssen. Du hättest auch das alles können müssen. Du hättest auch da ebenso gut sein müssen. Das weiß ich auch, dass das für meinen Bruder immer ein großes Thema war. Und das hat ihn eigentlich irgendwie auch gewiss zerstört.
Mein Vater war eigentlich bis zum gewissen Alter gar nicht präsent, dass ich auch eigentlich wenig Erinnerungen an ihn habe. Also da war quasi so eine Leere eigentlich. Also es war auch kein Mensch, an dem ich mich orientieren konnte.
Väter, sie prägen ihre Töchter ein Leben lang, sagen manche Forscherinnen und Forscher. Die Botschaften der Väter wirken nach, ihre Verhaltensmuster, ihre Glaubenssätze. Wird das im späteren Leben übermächtig, dann hat man sich nicht gelöst. Dann hat man womöglich Probleme damit, sein eigenes Leben zu leben.
Also jetzt ist deine Kindheit, hoffe ich jedenfalls, doch ganz gut gelaufen. Und jetzt glaubst du, dich nicht abgenabelt zu haben. Also ich glaube nicht, dass du nicht abgenabelt bist.
Bin ich abgenabelt oder bin ich's nicht? In jedem Fall, ein missglückter Abschied vom Vater kann Konsequenzen haben, sagt Verena Kast. Sie ist Psychoanalytikerin und hat das Buch Vater, Töchter, Mutter, Söhne geschrieben. Sie attestiert mir einen Vaterkomplex.
Wenn wir vom Vaterkomplex sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einem Sammelbecken an vielen Erfahrungen, die man mit dem Vater, dann vielleicht auch mit Vätern gemacht hat. Also es gibt ja auch vaterähnliche Gestalten. Und das zusammen gibt dann so das, was wir einen Vaterkomplex nennen und sehr global von einem positiven Vaterkomplex oder von einem negativen sprechen.
Bei mir sei dieser Vaterkomplex ursprünglich positiv.
Es ist natürlich so, wenn Sie eine nahe Beziehung zum Vater haben, dann hat man natürlich in der heutigen Welt weitgehend das Gefühl, man ist ganz okay. Man weiß eigentlich, wie diese Welt so ungefähr funktioniert. Man kann gut funktionieren. Man ist meistens ganz gut in der Leistung. Also von daher hat man jetzt nicht das Gefühl, oh, ich bin depressiv oder ich fühle mich irgendwie daneben. Ich kann in dieser Welt nicht existieren. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Weil als richtige Vaterstochter weiß man sehr gut, wer man ist, nämlich die Tochter des Vaters.
Den Grunddialog mit dem männlichen Geschlecht lernen wir nicht mit der Mutter, sondern in der Beziehung mit dem Vater. Diesen Urtext werden wir nie wieder vergessen. Die Begegnung mit dem Vater eröffnet uns zum ersten Mal die männliche Welt. Wir lernen seine Texte. Diese lernen wir mit einer Inbrunst auswendig, als ob es keine anderen Dialogtexte gäbe. Julia Onken, Vatermänner.
Gibt man den Begriff Vater im Internet ein? Steht da bei Wikipedia?
Vater bezeichnet den männlichen Elternteil eines Menschen. Seine Vaterschaft kann sich auf einen, zwei oder alle drei Teilbereiche der Elternschaft beziehen. Der biologische Vater ist der Erzeuger. Seine männliche Keimzelle, sein Sperma, macht ihn zum Blutsverwandten. Der rechtliche Vater hat Elternrechte und Pflichten und trägt die rechtliche Verantwortung für den Menschen, auch im Falle einer Adoption. Und der soziale Vater übernimmt persönliche Verantwortung und umsorgt den Menschen.
Mein Vater ist das alles. Er hat sich gekümmert, wenn es mir schlecht ging. Er hat sich gefreut, wenn ich glücklich war. Er hat mir das Studium bezahlt. Er hat mich bei meiner Hochzeit zum Altar geführt. Er hat mich bei meinem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützt. Wir sind uns nah, auch heute. Eigentlich ist alles gut. Wenn es da nur diesen Bruch nicht gegeben hätte. Ich war 16 und er hatte eine Geliebte. Er hatte das lange bestritten, aber irgendwann war es dann klar.
Mit dieser Untreue des Vaters, das ist natürlich sowieso eine ganz große Problematik. Wieso ist das an Ihnen abgearbeitet worden? Weil eigentlich war er ja der Mutter untreu. Eigentlich wäre das ja das Problem des Paares gewesen. Da sind viele andere Aspekte damit verwoben.
Mein Leben änderte sich damals total. Meine Mutter stürzte in ein tiefes Unglück und ich mit. Mein Vater verließ uns nicht, aber er war plötzlich gefühlt komplett abwesend. Meine Schwester ging zum Auslandshalbjahr nach Amerika. In meiner Erinnerung sitzen meine Mutter und ich im Wohnzimmer vor dem Kamin. Sie und ich in einem Boot. Wir warten. Alles grau, alles unermesslich traurig. Und keiner da, der uns rettet. Der das sonst getan hat, nicht mehr verfügbar. Das war ein Vertrauensbruch auf ganzer Linie. Mein Vater also doch kein Held?
Wir haben heute natürlich auch ein ganz anderes Vaterbild als noch etwa vor 30, 40 Jahren. Wir haben unterdessen wirklich Mütterväter und Vätermütter. Also ich finde, beide Geschlechter haben viel mehr so Eigenschaften, die man dem anderen Geschlecht jetzt so normativ zugeschrieben hat, haben sie integriert. Und dann ist es eben nicht mehr männlich oder weiblich.
Grundsätzlich aber sagen Jugend- und Kindertherapeuten auch heute, es ist gut, wenn die Geschlechterrollen nicht etwa verwischt oder gar aufgehoben werden, sondern die Differenz zwischen dem Mütterlichen und dem Väterlichen deutlich bleibt. Väter haben dabei die Aufgabe, der engen Beziehung zwischen Mutter und Kind was entgegenzusetzen. Sie geben uns den Impuls zu eigenständigem, verantwortlichem Handeln. Sie regen die Neugier an. Sie machen Mut. Und all das hat mein Vater auch getan.
Wenn man so sieht, wie Väter mit kleinen Kindern, die werfen die Babys einfach viel höher in die Luft, als die Mütter das tun. Und wenn dann das Kind weint, dann nimmt es wieder die Mutter. Also von daher meine ich, der Vater, der öffnet einfach die Welt, der hilft, dass man explorieren darf, dass man in die Welt hinaus darf, bringt aber auch einen Energieschub. Und wenn wir jetzt die ganz alten Väter schon anschauen, eben zum Beispiel der Zeus, der hat doch eine Wahnsinnsenergie, ist überall immer in der ganzen Welt herum. Vom Wotan weiß man das wenig, aber auch der Wotan, da ist einfach unheimlich viel Energie.
Auch der christliche Gott ist ein Vatergott. Diese Vätergötter sind also voller Energie und Tatendrang. Vor allem aber wissen sie, wo es lang geht. Für die irdischen Väter gilt das nicht immer, nicht nur für meinen.
Dadurch, dass er auch beruflich einen großen Misserfolg verbuchen musste und auch die Ehe ist kaputt gegangen, hat er noch weniger Präsenz gehabt im Prinzip. Dadurch war er als Vaterfigur eben auch negativ konnotiert. Ja, und ich hätte mir schon gewünscht, also jemand, an dem ich mich orientieren kann, der auch einen Standpunkt vertritt. Und das, finde ich, hat er mir gegenüber nie wirklich getan. So eine Rückendeckung, die habe ich mir eigentlich gewünscht. Die habe ich aber so nicht empfunden.
Ich hätte mir einen Vater gewünscht, der sich mal nach mir erkundigt, der mich überhaupt mal wahrnimmt. Ja, das Wahrnehmen war, glaube ich, das Entscheidende, der mich überhaupt mal sieht, dass es mich auch gibt mit meinen Nöten, Sorgen, mit meinen guten Seiten vielleicht auch. Also ich wurde nicht wahrgenommen und das hat mich schon geprägt mein Leben lang.
Auch mehr Nähe, mehr physische, mehr emotionale, mehr Zuwendung, mehr Hinwendung, mehr Interesse. Andererseits war ich auch so frei in dieser gewissen, lass ihn mal machen, oder das kann man ja so oder so interpretieren. Darin konnte ich mich aber auch entfalten.
Wenn die Beziehungserfahrungen, die eine Tochter macht, eher negativ sind, dann sprechen Analytiker nach dem Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung vom negativen Vaterkomplex. Wenn Frauen Angst haben, ihr Leben nicht zu schaffen, wenn sie immer wieder einsam sind, wenn sie das Gefühl haben, nicht richtig zu sein als Frau in ihrer Weiblichkeit, wenn sie keinen Platz in Gemeinschaften finden, immer nur ihre Pflicht erfüllen, wenn sie unentwegt um Anerkennung kämpfen, dann sind sie vielleicht mit Vätern groß geworden, die ihnen nicht gerecht geworden sind.
Stell dir also ein Kind vor, dessen kleines Herz pulsiert und glüht vor Liebe. Was empfindet es, wenn seine große Liebe nicht beim Vater ankommt? Nicht beantwortet zu werden, bedeutet für das Mädchen, ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Also bin ich wertlos. Julia Onken, Vatermänner.
Töchter aber suchen Wege, um Vaters Interesse zu wecken. Sie beobachten den Vater, um herauszufinden, wie sie ihn erreichen können. Sie sehen, wann seine Augen blitzen und sie beginnen, sich danach auszurichten.
Die häufigste Variante ist die Gefalltochter. Sie versucht unermüdlich, Vaters Aufmerksamkeit durch optische Gefälligkeit zu erhaschen oder durch besonders gefälliges Verhalten seine Zuneigung zu erwerben. Ich gefalle, also bin ich. Durch besondere Leistungen zeichnet sich die Leistungstochter aus. Sie wählt jene Bereiche aus, von denen sie weiß oder vermutet, diese könnten den Vater interessieren oder erfreuen. Ich bin leistungsfähig und erfolgreich, also bin ich. Die Trotztochter bringt dem Vater Widerstand entgegen, trotzt, legt sich quer zu allem, besonders zu seinen Ansichten. Ich spüre Widerstand, also bin ich. Julia Onken, Vatermänner.
Ich bin wahrscheinlich eine Mischung aus Gefall und Leistungstochter. Der Bruch in unserer Familiengeschichte hat sich auf mein Selbstbewusstsein ausgewirkt. Es schien ja so damals, als wären wir, meine Mutter und ich, es nicht wert, dass man offen mit uns redet und dass man bei uns bleibt. Für die französische Psychoanalytikerin Christiane Olivier lässt sich der Knacks im Selbstbewusstsein vieler Frauen aber schon auf ganz frühe kindliche Erfahrungen zurückführen. In ihrem Klassiker Jukastes Kinder bezieht sie sich auf Sigmund Freud, den Vater der Psychoanalyse. Für ihn konstituiert die Sexualität den Menschen. Er hat in seiner Beschreibung des berühmten Ödipus-Komplexes die Beziehung zwischen Mutter und Sohn betrachtet. Die Mutter ist für beide, für Sohn und Tochter, die erste Bezugsperson. Der Sohn wird nach Freud von seiner Mutter begehrt und kann damit satt und selbstsicher in die Welt gehen. Was aber passiert mit der Tochter? Sie wird, weil sie das gleiche Geschlecht hat, von der Mutter im Regelfall nicht begehrt. Sie könnte vom Vater begehrt werden. Doch wenn der abwesend ist, hat das Folgen.
Beim Mädchen scheint das Fehlen des väterlichen Blickes im frühen Lebensalter ein sexuelles Minderwertigkeitsgefühl zu erzeugen. Einen ständigen Zweifel an der Identität, den es im Erwachsenenalter immer auszuräumen, immer wieder durch den Blick eines anderen zu beheben gilt. Welche Frau will behaupten, ihr seien die Blicke gleichgültig, die auf sie gerichtet sind? Christiane Olivier, Jukastes Kinder.
Carl Gustav Jung sagte später, Freud hätte der sexuellen Libido zu Unrecht die Rolle des Deus absconditus, also eines verborgenen Gottes, gegeben. Aber egal, ob sich die Therapeuten heute auf Freud oder Jung beziehen, sie sind sich jedenfalls einig, dass die Beziehung zum Vater für die Tochter Auswirkungen auf die Partnerwahl hat.
Wir suchen uns Lebenspartner, die unserem Vater ähneln, weil wir Vertrautes bevorzugen und Experimente eher ungern eingehen,
schreibt Fiona Rode auf dem Portal Go Feminine. Und das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Ich war einmal verheiratet, hatte 5 langjährige Beziehungen, die alle in die Brüche gegangen sind. Ich habe mich mit einer Ausnahme immer in Männer verliebt, die nicht verfügbar waren. Das hat mich jeweils alles sehr geschmerzt. Wie hängt das mit meiner Beziehung zu meinem Vater zusammen? Wie suchen sich Frauen ihre Lebenspartner aus?
Es gibt beides. Es gibt Studien, dass man auch sucht nach dem Motto, ich wie der Vater oder das Gegenteil vom Vater. Und wenn man das Gegenteil sucht, ist es wahrscheinlich auch doch trotzdem wieder sehr nah.
Mein Vater hat mir keine Aufmerksamkeit geschenkt und ich habe dann immer nach der Aufmerksamkeit der Männer gesucht, ob es die richtigen waren oder nicht. Ja.
Auf jeden Fall habe ich immer gedacht, bloß nicht so ein Typ, der immer meint, alles zu können. Ich will eine Wahrheit. So, ich will, dass der, was er sagt, irgendwie auch wirklich kann. Und wenn er es nicht kann, es bitte sagt.
Ich fasse mir ein Herz und frage meinen Vater, ob er diese These kennt, dass es irgendwie auch was mit dem Vater zu tun haben kann, wenn eine Frau es nicht so leicht hat in der Liebe.
Ja, aber das, glaube ich, ist eine Entschuldigung. Nicht alle Frauen, die keine Männer gefunden haben oder alle Männer, die keine Frauen gefunden haben, können das auf ihre Eltern zurückverweisen.
Das stimmt wahrscheinlich. Nicht alle Frauen, die keinen Mann gefunden haben, können das auf ihre Eltern zurückführen. Aber einige vielleicht schon.
Aber das ist vor allem eben auch dann, wenn die Vaterbindung noch sehr deutlich ist, also wenn eigentlich auch eine Reflexion gefehlt hat.
Töchter helfen ihren Vätern gerne und breiten über den ersten Mann in ihrem Leben milde den Mantel des Schweigens aus, vermeiden Auseinandersetzungen mit ihrer Vergangenheit, mit dem Vater. Hier kommt ihr Forschergeist ins Stocken. Hier bleiben Frauen letztlich sittsam bei der Tradition: Ehre deinen Vater. Doch in einem verborgenen Winkel ihrer Seele rumort die Vaterwahrheit. Sigrid Steinbrecher, die Vaterfalle.
Bei mir ging's um Ablöse. Genau in der Zeit, als ich mich als 17-Jährige eigentlich hätte ablösen wollen und auch sollen, gerieten meine Eltern also in diese Ehekrise. Mein Vater hatte diese Geliebte, wollte die auch nicht verlassen und ich saß eines Tages bei ihr vor dem Schreibtisch und habe gesagt, bitte geh doch aus unserem Leben. Und da hat sie ganz kurz geantwortet und hat gesagt, das könnte sie ja tun, aber mein Vater würde ihr leider bis an den Nordpol folgen. Daran hat sie sich zwar getäuscht, aber das konnte ich ja damals nicht wissen. Meine Mutter rutschte immer tiefer ins Unglück und ich mit. Hoffnung hat mir mein damaliger Freund gegeben, meine erste große Liebe. Unterbewusst hoffte ich wahrscheinlich, dass er mich aus diesem familiären Schlamassel erlösen würde, mir die Ablöse erleichtern würde. Und das ist ein typischer Verlauf, sagt Verena Kast.
Es ist ja heute noch so, wenn ein junges Mädchen war beim Papa, jetzt hat sie einen Freund, dann ist sie einfach normal.
Normal oder nicht? Sicher ist nur, junge Frauen lösen sich so nicht vom Vaterkomplex ab. Und das wird von der Gesellschaft auch nicht gefordert. Diese große Frage, wer bin ich eigentlich selber, die habe ich mir damals offensichtlich nicht so gestellt, wie ich es hätte tun sollen. Und ich bin da nicht allein. Frauen haben sich über Generationen hinweg diese Frage seltener gestellt als Männer. Man ist ein Mädchen, eine junge Frau, man trifft die große Liebe, hat einen Freund.
Und dann heiratet sie vielleicht und dann hat sie Kinder und das ist, was man macht. Und dann mit 30 wird sie depressiv, weil sie dann plötzlich das Gefühl hat, ja und wo bleibe ich? Also die Frage ist dann, wo bleibe ich und wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Und da ist die Depression sehr sinnvoll, weil die Depression stellt die Frage nach sich selber.
Selbstwert ist kein Geschenk des Mannes an seine Frau. Man muss ihn sich unerlaubt nehmen, und zwar vom Vater, und ihn dann verteidigen gegen jedermann. Sigrid Steinbrecher, die Vaterfalle.
Meine Eltern haben sich schließlich wieder zusammengerauft. Aber das Geschehene wurde zum Tabu. Sie haben nie mehr darüber gesprochen.
Weil wir es nicht geschafft haben, miteinander zu reden.
Das heißt, es ist ungeklärt geblieben, all die Jahre. Und ich fand das sehr schwer zu ertragen damals. Ich hätte mir gewünscht, mein Vater wäre ehrlich und treu gewesen. Und wenn schon nicht das, dann zumindest nachher willens und in der Lage, die Sache zu klären. Mich hat diese Sache auch misstrauisch gemacht den Männern gegenüber. Sind Männer treu? Können die überhaupt treu sein? Diesen Argwohn werde ich nicht los. Mein Vater aber sieht da kein Problem. Er weiß, was er mir in dieser Hinsicht wünscht.
Mehr Selbstvertrauen, eigenes Vertrauen in dich und deine Person.
Genau das geht mir aber manchmal ab. Ihm Vorwürfe zu machen, das hilft aber natürlich gar nichts, sagt Verena Kast.
Solange wir Vorwürfe machen, sagen wir ja eigentlich, ich habe dich noch nicht als Mensch, der du bist, gesehen. Und ich möchte eigentlich immer noch, dass du noch ein anderer bist, als du bist. Und das, finde ich, ist bei ihrer Untreue drin. Oder sie möchten retrograd, dass der Vater treu wird. Also ich find's auch nicht toll, Männer, die untreu sind. Das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, was er machen sollte, um das zu befriedigen.
Es geht also nicht um ihn, meinen Vater. Er ist ja, wie er ist. Und es ist geschehen, was geschehen ist. Es geht um mich, die Tochter.
Das väterliche Defizit wird uns niemals durch geeignete Ersatzväter rückvergütet werden. Die Vaterwunde heilt dann, wenn wir unseren alten Gefühlen zu begegnen wagen, sie zulassen und durchleiden. Julia Onken, Vatermänner.
Sie müssen ja auch dazu stehen, dass sie keinen idealen Vater haben. Und damit sind sie eben auch keine ideale Tochter mehr. Sondern wenn man einen gut genugen Vater hat, ist man halt auch nur eine gut genuge Tochter von einem Vater.
Damit kann ich leben. Schluss also mit dem Idealisieren. Liebe, Treue, Zugewandtheit. Das wünschen wir uns vom Vater. Aber vielleicht auch, dass es jemanden geben möge, der den Überblick hat, der kapiert, was los ist, der Gesetze findet und anwendet, die Sinn machen.
Viele Menschen denken noch an den alten Patriarchen. Und der alte Patriarch war ja nicht patriarchal, sondern der alte Patriarch war ja der, der für die Familie gesorgt hat. Und diese Patriarchen, die haben natürlich sehr viel Respekt verlangt, sie haben aber auch sehr viel Sicherheit gegeben und haben auch nicht erlaubt, dass man eigene Ideen hatte. Man muss ja einfach gehorchen. Man hatte es gut, wenn man gehorcht hat.
Mein Vater konnte nicht auf mich eingehen. Wir haben auch sehr wenig zusammen gemacht. Was man immer machen musste, war entweder im Garten arbeiten oder dann sonntags wandern gehen, spazieren gehen, Pilze sammeln gehen, was ich heute noch gerne tue. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er mich ein einziges Mal umarmt hätte.
Auch Väter haben ihre Geschichte.
Da gibt es einen Glasschrank aus Kirschholz. Und oben auf diesem Glasschrank lag ein so ein Meter langer Rohrstock. Und der wurde dann genommen und dann habe ich es auf den Hintern gekriegt. Richtig feste Truff. War schlimm, mehr als schlimm.
Das zu sehen bedeutet, es ist plötzlich alles ganz einfach. Niemand ist ideal. Er nicht, ich nicht, die ganze Familie nicht. Große Erleichterung macht sich breit. Vorwürfe werden überflüssig. Aber nicht für alle Töchter mag das möglich sein.
Es gibt natürlich Kinder, denen wird sehr, sehr übel mitgespielt. Und die bleiben auf der Vorwurfsebene. Und es ist ganz schwer, wenn man so viele Vorwürfe hat, irgendwann mal zu sagen, aber ich kann nichts dran ändern. Das war mein Vater oder das war meine Mutter. Und sie wird sich dann auf sich selber besinnen und sich sagen, aber ich kann ja trotzdem etwas. Ich bin trotzdem jemand geworden.
Es liegt eine Chance darin zu sehen, dass er, der Vater, so ideal und groß und so mächtig, wie er einem als Kind erschien, nicht war. Als Erwachsene sehen wir, er ist eigentlich überhaupt nicht so, wie wir ihn sahen.
Das findest du erst viel, viel später raus. Dass auch ganz viel davon so Selbstbehauptung war und Gründe hatte, die man auch wiederum in seinem Aufwachsen sehen konnte, so. Aus irgendeinem Grund brauchte es, war ein auch Komplex, aus dem heraus er irgendwie immer jedem beweisen musste, was er für ein Tausendsasser ist. In dem Alter ist er dann eigentlich zugewandter geworden. Das war noch eine richtig schöne Erfahrung, im Nachhinein zu sehen, dass er da eben auch als einer der damit leben musste, dass dieses ganze Bild, das er von sich selber gebaut hatte, dann zusammenbrach, weil er ein ganz schwacher, kranker Mann war und das jahrelang darüber weicher wurde und eben auch hinwendungsvoller und liebevoller. Existenziell wichtig für mich, dass das noch passiert ist.
Jetzt erst zeigt er immer wieder den Wunsch, dass wir uns sehen und dass er und ist auch körperlich und umarmt mich und so. Und das hat er aber eben früher nie gemacht. Das gab es gar nicht. Er versucht mir an allen Ecken und Enden zu helfen, wo er nur kann und möchte halt diese Präsenz, glaube ich, jetzt wieder, diese fehlende Präsenz möchte er jetzt umso stärker wieder gut machen. Das Gefühl habe ich auch.
Ich bin jetzt 68. Mein Vater ist vor 8 Jahren verstorben. Und die letzten 2, 3 Jahre, speziell als er nachher bettlägerig war, da haben wir uns angenähert und haben sehr gute Gespräche miteinander gehabt und sind uns sehr nahe gekommen.
Meine Mutter ist vor 1,5 Jahren gestorben. Das war für meinen Vater sehr schwer. Inzwischen aber steht er wieder gut im Leben. Er stellt sich alle diese Fragen, die ich zu unserer Vater-Tochter-Beziehung stelle, nicht. Er wundert sich über mich.
Na, ich habe versucht, euch mit viel Liebe und Aufmerksamkeit zu begegnen. Versucht, mein Bestes zu machen. Mehr kann ich nicht tun. Aber mein Vater hat auch wahrscheinlich versucht, das Beste zu machen. Das zieht sich über Generationen hinweg, was sich in einer Familie abgespielt hat, weil der Großvater im Ersten Weltkrieg gefallen, der Großvater davor im Krieg 70-71 nicht gefallen, das weiß ich nicht, aber jedenfalls an kriegerischen Maßnahmen beteiligt gewesen, war ja alles kein Zuckerschlecken und alles andere Lebensumstände gewesen, die aber irgendwo bis heute auf uns durchwirken. Aber ich halte das für ganz normal. Das ist halt so bei Menschen.
Ich frage ihn, was macht eine gute Vater-Tochter-Beziehung eigentlich aus?
Wenn du das hast, hast du ein erfülltes Leben gehabt. Gar keine Frage.
Wenn wir uns heute sehen, dann radeln wir und schwimmen, wir steigen auf Berge und diskutieren über Politik und über uns.
Wenn ich das so richtig verstehe, dann bin ich, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, das ungeliebte Kind und du bist das übergeliebte Kind. Und dann haben wir beide einen Dachschaden. Nur ich persönlich sage dir jetzt hier, ich gebe dir alle Freiheit für dich selbst.
Ich habe gelernt, den perfekten Vater gibt es einfach nicht. Das gilt auch für meinen, so sehr ich mir das auch gewünscht habe. Er hat Ecken und Kanten. Und wenn es um den Betrug an meiner Mutter geht, dann akzeptiere ich, dass er das nicht mit mir verhandeln will und kann. Es ging um sie beide, um das Paar, auch wenn ich viel zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Heute brauche ich niemandem mehr zu gefallen und ich brauche auf niemanden mehr zu warten. Ich habe jede Freiheit und ich kann sie nutzen. Ich bin seine Tochter, er mein Vater. Geprägt hat er mich fürs Leben. Vater, Tochter, Tochter, Vater, das bleibt.
Anke Schäfer darüber, wie Väter ihre Töchter prägen oder wie ihr Vater sie geprägt hat. Regie in diesem Feature hatte Cordula Dickmeis, Redaktion Kim Kindermann.